groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute jemanden vorstellen darf, der eine ganz besondere Persönlichkeit ist. Sie hat gesagt, sie mir hätte gerne mal zuvor quasi selber ein bisschen was über sich erzählen, bevor wir dann so in die Tiefe einsteigen. Ganz viele von euch kennen diese besondere Persönlichkeit. Ja, sag doch einfach mal ganz kurz, wer du bist, beziehungsweise vielleicht verrotzt du uns noch nicht deinen Namen, sondern du sagst uns bloß ein paar so Eckdaten von dir.
Ja, das kann ich gerne machen. Also, ich wurde am 31. August 1870 in Chiaravelle bei Ancona in Italien geboren. Mit 22 Jahren wurde ich als erste Frau Italiens in Rom zu einem Medizinstudium zugelassen.
Das war ja für die damalige Zeit was ganz was Besonderes, aber soweit ich mich erinnere, hast du dich ja bereits in deiner Kindheit für Naturwissenschaften sehr interessiert und das war ja auch der Grund, warum du das dann später studiert hast, oder?
Ja, genau. Die Naturwissenschaften haben mich schon sehr interessiert, schon von klein auf. Und das habe ich dann auch 2 Jahre lang studiert. Und dann wurde ich endlich zugelassen zu meinem Medizinstudium.
Stimmt, zur damaligen Zeit war nämlich das nur Männern vorbehalten, Medizin zu studieren. Und dann bist du zugelassen worden. Das war ein richtig revolutionärer Durchbruch. Daraufhin, glaube ich, bist du sogar eine offiziell erste italienische Ärztin quasi gewesen, die in Rom praktizieren hat, der verstimmt
ist. Ja, genau, das ist richtig.
Aber jetzt wissen wir schon, wann du geboren bist und wir wissen so ein bisschen was von deinem, sag jetzt mal, schulischen und studentischen Laufbahn. Aber wir bringen dich eigentlich immer mehr in Verbindung mit dem Wort Pädagogik und mit Schule und mit Kindern. Kannst du mir da irgendwie einen Zusammenhang sagen?
Ja, ich habe 1907 das erste Kinderhaus in San Lorenzo eröffnet. Das ist in einem Arbeiterviertel in Rom. Und da hatte ich dann die Gelegenheit, die ersten Erfahrungen mit schwachbegabten Kindern zu machen. Und die haben es mir dann tatsächlich besonders angetan und mit denen habe ich dann auch immer weitergearbeitet.
Das heißt quasi, deine Arbeit als Ärztin und die Arbeit mit den Kindern, das ist eine enge Verbindung gewesen.
Ja, richtig. Das hat schon immer zusammengespielt für mich. Genauso wie die Theologie meines Großonkels mich auch immer irgendwie ein bisschen mit beeinflusst hat.
Ach so, okay. Und ich habe gehört, du hast ein Buch schon, das heißt Die Entdeckung des Kindes. Und in dem Buch hast du zusammengefasst, was für verblüffende Resultate es quasi für dich gibt zwischen der sogenannten normalen Entwicklung und der von den schwachbegabten Kindern. Als Wissenschaftlerin hast du natürlich die Aktivitäten der Kinder ganz besonders beobachtet und dir darüber Gedanken gemacht, wie du die weiter anregen kannst, wie du das stimulieren kannst. Und nach hat sich dann daraus so diese berühmten von dir entworfenen Hilfsmittel und Materialien entwickelt. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie im Bereich Kita arbeitet, der hat die schon mal zumindest in der Hand gehabt. Kannst du uns vielleicht 3 oder 4 von den Materialien einfach einmal nennen, die du da verwendest zum Beispiel?
Ja, ich glaube, meine bekanntesten Materialien sind die Rechenstäbchen, die im Kindergarten, aber auch in der Schule schon benutzt werden, genauso wie die Farbblättchen. Und was ganz bekannt vor allem im Kindergarten ist, sind verschiedenste Schutzspiele.
Ja, was man von dir auch weiß, ist, dass du immer ganz viel Wert darauf gelegt hast, dass es quasi eine vorbereitete Umgebung für die Kinder ist. Dazu hat allerdings auch Zeit, dass man deine Materialien, die du eben gerade so viel aufgezählt hast, nicht einfach irgendwie in der Schublade reingeschmissen hat und dann hat man sie die raussuchen können, sondern ganz vieles von deinen Materialien findet entweder auf einem Tablett statt oder auf einer bestimmten Unterlage, die so ein bisschen eine räumliche Begrenzung gibt. Warum ist das denn besonders wichtig für dich gewesen?
Ja, die vorbereitete Umgebung ist einer meiner wichtigsten und notwendigsten Bestandteile meiner Pädagogik. Die geben dem Kind die Möglichkeit, sich nach und nach vom Erwachsenen zu lösen und selbstständig die Fertigkeiten zu erwerben, die es einfach für seine Unabhängigkeit benötigt. Die Verantwortung liegt, wie du schon gesagt hast, in der Hand des Erziehers, also dass die Umgebung so vorbereitet ist. Und sie liegt, oder was auch noch in der Verantwortung des Erziehers liegt, ist, dass die Sachen gepflegt werden.
Ganz wichtig ist dir ja auch, dass quasi das Kind sehr selbstständig sein kann und deswegen, und damit werden wir schon fast allen verraten, wer du eigentlich bist, ist ja eines deiner berühmtesten Zitate, hilf mir es selbst zu tun. Deswegen war es dir ja ganz wichtig, dass das Mobiliar, das verwendet werden, deine Einrichtungen, so konzipiert ist, dass es sich an den Proportionen der Kinder anpasst, beziehungsweise dass zum Beispiel Stühle auch von den Kindern selbst getragen, geschoben oder hochgehoben werden können.
Einer der weiteren Bestandteile. Und da geht es mir hauptsächlich um die Schulung der Motorik, dass die Kinder das auch lernen, ja, mit einzubauen und sich auch selbstständig ihren Platz, wo sie am besten lernen können, einrichten können.
Dir ist auch wichtig gewesen, dass jedes Kind sich das Material, mit dem es gerade lernen will, selber greifen kann. Das heißt, alles, was du an Material vorbereitest, ist immer in Greifhöhe der Kinder und im Regal. Deswegen gibt es quasi ja wie so eine Art 5 Lernbereiche, die dir ganz besonders wichtig waren, die du in den unterschiedlichsten Bereichen des Raums oder des Hauses untergebracht hast. Kannst du uns diese 5 Lernbereiche mal aufzählen?
Ja, gerne. Also meine 5 Lernbereiche sind Übungen des täglichen Lebens, Sinnesmaterial, Mathematikmaterial, Sprachmaterial und Material zur kosmischen Erziehung.
Ich glaube, bei den Übungen des täglichen Lebens kehrt ja dieses typische Händewaschen nach Montessori dazu. Sinnesmaterial, das haben wir ja vorher schon wahrgenommen, also alles, was die Kinder quasi fühlen haben Kinder, riechen haben Kinder, also die Wahrnehmung an sich. Mathematisches Material, da denke ich mir, wird sowas wie die Rechenstäbchen, der Turm und das Ganze dazu erkennen. Sprachmaterial, geht es wahrscheinlich darum, dass das Kind in seinem Entwicklungsstand entsprechend sich die Sprache aneignen kann. Und Material zur kosmischen Erziehung, da glaube ich, müssen wir nochmal näher drauf eingehen.
Ja, also bei der kosmischen Erziehung geht es mir darum oder bedeutet für mich, dass nicht nur das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten in der Natur, sondern auch das Bewusstwerden der Wechselbeziehung von Mensch und Natur, wie auch der Menschen untereinander, den Kindern bewusst gemacht wird.
Das heißt, wenn man es jetzt ganz, ganz grob zusammenfasst, ist deine Pädagogik eigentlich eine sehr umfassende Allround-Pädagogik. Also du legst Wert auf die Ganzheitlichkeit, dass man nicht nur das eine anspricht und das andere dabei hinten vorlässt, sondern dass immer die Gesamtheit des Kindes gesehen wird.
Ja, richtig, aber immer im Tempo des jeweiligen Kindes. Also das Kind kann sich selbst aussuchen, wann es gerade bereit ist, was zu lernen.
Das finde ich echt super. Bekannt bist du ja, glaube ich, vielen durch die Schulen, die du quasi ja somit auch ins Leben gerufen hast. In deine Schulen zum Beispiel gibt's keine Noten nicht, sondern es gibt mehr so Art schriftliche, ja, Hinweise, wie sich das Kind entwickelt. Es gibt in deinen Schulen auch nicht dieses typische Frontalunterrichten, wie es oft in den Regelschulen ist, sondern du legst ja viel Wert drauf, dass das Kind dann das lernt, wenn es quasi bereit dafür ist. Und das finden ja viele eine sehr tolle Pädagogik, aber es gibt da etliche, die diese Form der Pädagogik auch sehr kritisch betrachten. Kannst du uns ein paar von den Punkten nennen, die man an deiner Pädagogik als Kritik äußern kann?
Naja, also meine Kritiker sagen, oder ich sage jetzt mal, werfen mir ein wenig vor, dass meine Theorien, die ich aufgestellt habe, beziehungsweise meine Arbeitsweise, dem heutigen Entwicklungsstand der Psychologie und der Pädagogik nicht mehr standhalten können. Also dass dies eigentlich weiter gedacht werden müsste, das Ganze, damit das in der heutigen zum heutigen Wissensstand Bestand hat. Und das ist einer der größten Kritikpunkte, die mir gegenübergebracht wird. Wobei natürlich auch ein anderer Kritikpunkt ist, dass Kinder, die auf eine meiner Schulen gehen, in einer Regelschule keinen Bestand haben, beziehungsweise das nicht schaffen, sei es jetzt aus emotionalen Gründen oder einfach auch, weil der Wissensstand nicht so weit ist wie Kinder, die auf eine Regelschule gehen.
Ja, viele sagen ja auch, dass deine Form der Arbeitsweise oder deiner Schulführung so ein bisschen eine verweichlichte Form ist und deswegen quasi so die Kinder in dem harten Alltag der Realität in unserer Gesellschaft quasi nicht klarkommen dann. Wir wissen ja, dass es nicht so der Fall ist. Also wir kennen auch genügend, die deine Schulen besucht haben und dann dennoch in der heutigen Gesellschaft auch bestehen können. Ja, vorher hast du immer mal wieder was erwähnt von lernschwachen Kindern oder sogar von behinderten Kindern. Du hast ja Medizin studiert und eigentlich nicht Psychologie studiert und trotzdem schreibt man dir immer wieder das große Interesse an geistig behinderten Kindern oder an, sag jetzt mal, lernschwachen behinderten Kindern vor. Woher kommt diese Annahme oder dieses Interesse?
Ja, ich habe in meinen letzten beiden Studienjahren habe ich als Assistentin an einer psychiatrischen Klinik in Rom gearbeitet. Und da habe ich mich auf Kinderheilkunde spezialisiert und deswegen kommt da tatsächlich dieses Interesse her, weil mich da diese Kinder wirklich besonders fasziniert haben.
Aha, aber wichtig ist zu wissen, dass in deine Kindergärten, in deine Schulen und so weiter, dürfen ja alle Kinder kommen, völlig egal welcher Kultur, welcher Religion und so weiter. Aber arbeiten kann bei dir ja nicht jeder. Also wenn man in einer Einrichtung arbeiten will, die ganz schwer nach deiner Pädagogik arbeitet, braucht man ein bestimmtes oder eine bestimmte Voraussetzung.
Ja, richtig. Also man kann als Erzieherin oder auch als Kinderpflegerin ein Diplom machen und dann nach meiner Pädagogik arbeiten.
Das ist ja total interessant. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt ganz viele von unseren Zuhörern schon lang wissen, wer du bist. Und es darf über die wahrscheinlich nur so unglaublich viel weiteres zu berichten geben. Du hast wahnsinnig viele schöne Zitate einfach angebracht. Das eine haben wir schon gehört, hilf mir selbst zu tun. Du hast gesagt, das Leben anzuregen und es sich dann frei entwickeln zu lassen. Hierin liegt die erste Aufgabe des Erziehens. Also, wenn man jetzt einmal deinen Namen googeln darf, dann darf es zahlreiche so tolle Zitate geben. Und es gibt ganz viele Einrichtungen, die so arbeiten, wie du dir das mal vorgestellt hast. Vielleicht sollte man jetzt das Geheimnis aufdecken, wer du eigentlich bist.
Mein Name ist Maria Montessori.
Ja, und ihr werdet es bestimmt schon im Laufe des Podcasts geahnt haben oder sogar schon wissen. Vielleicht arbeitet ihr sogar nach dieser Form der Pädagogik. Oder ihr seid selber mal auf eine Montessori-Schule gegangen oder wart in einem Montessori-Kindergarten. Ja, warum fangen wir heute mit so einem, sag jetzt mal fast schon, besonderen Podcast an? Ja, wir haben heute die 49. Podcast-Folge. Das heißt, nächste Woche ist die 50. Folge von Groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Und dafür haben wir uns quasi einen Interviewpartner eingeladen, der selber die Pädagogik von Maria Montessori am eigenen Leib sozusagen erleben und spüren durfte. Und das ist heute so ein kleiner Hinschubser gewesen auf nächste Woche.
Wir sind schon sehr gespannt, was unser Gast zu erzählen hat, wie sie das erlebt hat, was sie mitgenommen hat in ihr Leben oder auch insgesamt in ihre Ausbildung, was sie da alles auf der Montessori-Schule gelernt hat. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns dann nächste Woche auch auf jeden Fall anhört. Also jetzt den Podcast natürlich anhört, die nächste Woche anhört. Seid einfach gespannt, wen wir uns da eingeladen haben.
Genau. Und Maria Montessori hat gesagt, die beste Anweisung ist eine, die mit möglichst wenigen Worten auskommt. In dem Sinne sagen wir für heute,
Pfiat euch!